Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Letzte Sendung im Januar, dann haben wir den ersten Monat des Jahres auch schon wieder geschafft und außerdem einen Großteil dieser Jahreszeit nach Herbst. Wie hieß die nochmal? Drecks, Kack, Mist, Graues, Wolken, Regen, Dunkel, Desaster. Fast geschafft. Habt ihr ein Glück, dass ich euch kopfüber ins Kino jage ab Donnerstag? Es kommen wirklich eine Menge gute Filme. The Disaster Artist zum Beispiel mit den Brüdern Dave und James Franco. Außerdem das eventuelle Karriereende des großen Daniel Day-Lewis in Paul Andersons neuem Drama Der seidene Faden. Außerdem Licht, ein Biopic über eine junge und blinde oder eben vielleicht doch nicht blinde österreichische Wunderpianistin des 18. Jahrhunderts. Die wird gespielt von Maria Dragus und auf die freuen wir uns ab jetzt als unseren Gast heute Abend. Außerdem geht's nochmal nach Saarbrücken zum Max-Ophüls-Preis. Also ein trister End-Januar-Abend könnte wirklich langweiliger sein. Vorhang auf, Bühne frei, Kino für die Ohren.
Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
Entschuldige bitte. Tommy? Hey, ich bin Greg.
Ja, hat dich da drin gesehen.
Ich wollte nur fragen, ob du eine Szene mit mir zusammenspielen willst.
Willst du eine Szene mit mir machen?
Ja.
Okay.
Ja gut, was sich hier für euch gerade angehört hat, wie das absurdeste Kennenlernen zweier Menschen in der Geschichte des Films, ist in Wahrheit das absurdeste Kennenlernen zweier Menschen in der Geschichte des Films. Der eine heißt Greg, ist ein junger, bisher höchst erfolgloser Schauspielschüler und der andere ist irgendwas zwischen absurd, bizarr, unwirklich und von einem komplett anderen Stern. Tommy Wiseau sieht aus wie Mitte 40, gibt sich aber für Anfang 20 aus und hat zwar das Selbstbewusstsein eines Marlon Brando, aber das Talent eines Tommy Wiseaus, also gar keins, nicht mal ein klitzekleines bisschen. Auf den jungen Greg macht er aber absolut Eindruck, weil Tommy auf dieser Amateurbühne komplett die Sau rauslässt. Der tobt, der wütet, der schmeißt sich hin, schreit rum, macht also all die Dinge, die Greg sich niemals im Theater trauen würde. Und Greg glaubt, das muss ein wahnsinnig guter Schauspieler sein. Was er nicht weiß, nur mit wahnsinnig hat er recht. Die beiden freunden sich irgendwie an, üben zusammen Rollen ein, die mangels Talent dann einfach nur aus maßloser Übertreibung bestehen, aber sie träumen von der großen Hollywood-Karriere. Genau wie 1 Milliarde anderer junger Filmstar-Träumer jedes Jahr. Der Unterschied ist, Tommy Wiseau ist vielleicht ein talentfreies Schauspiel-Desaster, aber er hat Geld. Und zwar richtig Geld. Keiner weiß woher, sagt er auch nicht, genau wie Tommy eigentlich nie jemandem irgendwas über sich oder seine Herkunft erzählt. Nicht mal Greg. Aber er krallt ihn sich, nimmt ihn vom platten Land mit nach L.A., setzt sich hin und schreibt ein Drehbuch. Mit sich selbst in der einen Hauptrolle, die andere soll Greg spielen.
Wow, ja, das ist eine riesige Rolle. Bist du auch ganz sicher?
Oh, wenn du sie nicht willst, ist auch okay. Ich meine, vielleicht hat Johnny Depp ja Zeit.
Nein, ich will sie. Ich will die Rolle. Ich mach das.
Ist wie du sagst. Hollywood will uns nicht, dann machen wir es halt allein.
Ja, schon mal in Absurdistan gewesen. Rein in diesen Film. Denn diese völlig krude Story hier, die ist nicht irgendeine ausgedachte Hollywood-Parodie oder so, sondern die ist genau so passiert. Anfang der 2000er. Tommy Wiseau und Greg Sestero gibt es wirklich und die beiden haben diese Nummer damals echt durchgezogen. Von nix ne Ahnung, aber ab nach Hollywood und einen eigenen Film drehen. Satte 5 Millionen Dollar hat Wiseau damals angeblich dafür auf den Tisch gelegt. Die zwei Stümper haben sich irgendwelches sauteure Kameramaterial gekauft, eine Filmcrew engagiert und einfach völlig planlos drauf losgestümpert. Herausgekommen ist damals der Film The Room, der ist tatsächlich auch einmal im Kino gezeigt worden und es ist der bis heute für viele Kritiker schlechteste jemals gedrehte Film aller Zeiten. Was ihr jetzt ab Donnerstag im Kino seht, ab übermorgen, ist quasi die Geschichte hinter diesem unglaublichen Projekt. James Franco hat sich die Rechte gesichert, er spielt auch Tommy Wiseau im Film. Dave Franco, der jüngere Bruder von James, spielt Greg Sestero und produziert hat den Film der dritte im Bunde, Seth Rogen, Best Buddy der beiden Franco-Brüder, ist ja bekannt. Die große Herausforderung war, so miserabel Schauspielern wie im Original, Mission accomplished. Rausgekommen ist eine super witzige Komödie über die Entstehung des vielleicht wirklich schlechtesten Films aller Zeiten. Bitte ab Donnerstag angucken. Es ist der Hammer mit einem sehr cool gemachten, sehr besonderen Ende. The Disaster Artist heißt er, und wenn ihr den gesehen habt, aber auch bitte erst dann, dann dürft ihr mal im Netz gucken, ob es vielleicht irgendwo das Original The Room zu kaufen gibt. Aber bitte erst hinterher gucken, sonst nehmt ihr euch die eigene Fassungslosigkeit schon vorher, und das wäre sehr schade.
Am Klavier, da fühle ich mich wie ein General. Sonst bin ich ja nicht so viel in der Lage. Ich weiß nicht, wo die Sachen sind. Aber am Klavier, da weiß ich, wo alles ist, was ich brauche. Da habe ich eine Ordnung, die mich auch überwältigen kann. Also im positiven Sinne. Aber ich weiß natürlich von meinen Freundinnen, dass Sehen noch schöner ist. Wer nicht sehen kann, der wird doch nicht gesehen. Und wer nicht gesehen wird, der wird auch nicht gehört. Und der lebt nicht.
Das ist schon echt sehr rührend im Film, wenn man diese junge Wiener Ausnahmepianistin so reden hört, erzogen zu übertriebener Bescheidenheit, Tochter aus feinstem Hause und blind. Maria Theresia Paradis heißt sie. Es ist das Jahr 1777 und Maria als auch ihre Familie stecken in einer Misere. Einerseits wird das 18-jährige Klavierwunderkind als Virtuosin gefeiert. Andererseits hängt das aber natürlich auch gerade damit zusammen, dass sie seit ihrem dritten Lebensjahr blind ist. Was also tun? Alles so lassen, wie es ist. Die Konzerte der jungen Maria werden ja extrem gut besucht damals. Oder eben doch nach weiteren Spezialisten suchen, die verschiedenste medizinische Experimente ausprobieren, um das früher vorhandene Augenlicht wiederherzustellen. Marias Eltern entscheiden sich schließlich für Letzteres. Es soll da nämlich jetzt einen neuen Wunderheiler geben. Franz Anton Mesmer heißt er, der hoffentlich einen anderen Ansatz findet als die Torturen, die Maria bei anderen Ärzten des 18. Jahrhunderts bereits hinter sich hat.
Beim Dr. Barth das Quecksilber und die Blutegel, beim Hofmedikus Störk die Schwefelkugel und die Elektrisiermaschine. 3000 Erschütterungen insgesamt. 100 oft nacheinander in einer Sitzung. Direkt in die Augen. Eine Tortur. Und es hat ja auch nichts gebracht. Im Gegenteil. Wenn das so weitergeht, kullern mir ihre Augen bald vor die Füße.
Und riechen tut sie auch nichts mehr seitdem.
Ihre Nase ist ganz ausgetrocknet.
Ja, so soll es nicht weitergehen. Maria ist 18. Durch ihren, böse gesagt, Nebenjob als Versuchskaninchen und Laborratte anderer Medikusse, aber beinahe ein körperliches Wrack. Sie ist blind und von Ausschlägen und Ekzemen gezeichnet. Ist nicht wirklich schön anzugucken. Anton Mesmer, gespielt von David Striesow, soll es anders versuchen. Maria konnte als kleines Kind ja sehen, und tatsächlich, Mesmers Methoden bringen erste Erfolge. Maria kann plötzlich wieder schemenhaft sehen. Allerdings bringt das plötzlich ganz andere und ganz unerwartete Probleme mit sich.
Sie dilettiert herum. Ihnen kann das natürlich egal sein. Ist ja nicht Ihre Tochter, wie ich betonen will.
Das Nervensystem braucht seine Zeit, um sich zu gewöhnen.
Wo ist aber die Garantie, dass sich das legen wird? Wer gibt mir die? In Ihrem Fall gilt doch, wenn sie nichts kann, zählt sie nichts. Was hörst du so? Das siehst du ja wohl selber ein.
Es gibt so Dinge, die sind selbst für sehr gute Schauspieler eine mega Herausforderung. Dazu gehört unter anderem das Spielen von Blindheit. Vor allem, wenn man die Augen eben nicht durch eine Sonnenbrille verdecken kann, so wie hier. Ihr habt das vielleicht schon mal gesehen, einige blinde Menschen haben ihre Augäpfel nicht unter Kontrolle. Das heißt, die Augen flackern, sie drehen sich unkoordiniert in verschiedene Richtungen und direkter Blickkontakt mit anderen Menschen ist ja auch nicht oder halt nur kaum möglich. Und dann kommt Maria Dragus, spielt die junge blinde Pianistin und hat gleich zu Beginn des Films eine Szene, die Kamera dabei absolut close auf ihrem Gesicht, in der sie den Maßstab für den kompletten Film legt. In der Szene und ab da spielt sie diese Blindheit und die ganze daraus resultierende Persönlichkeit der Theresa Paradis so überzeugend und echt und null überzogen, dass einem wirklich der Atem stockt. Ganz groß. Maria Dragus, da klingelt was, sollte es, denn sie war ja eine der Hauptdarstellerinnen in einem unserer Filme des Jahres 2017 in Tiger Girl. Jetzt also Maria Dragus in Licht, so heißt dieses spannende Biopic über eine Ausnahmepianistin, über die man tatsächlich irgendwie wenig gewusst hat bisher. Ein Wiedersehen mit Vanilla, auf das ich mich extrem gefreut habe. Und wenn ich sage, ein Wiedersehen mit Vanilla hier in eine Stunde Film, dann solltet ihr wissen, wovon ich rede, was Vanilla Maria Dragus ist. Schön, dich wiederzusehen.
Ja, danke schön. Ich freue mich auch.
Ein bisschen Zeit ist vergangen seit Tiger Girl, diesem außergewöhnlichen Film von Jakob Lass. Ich habe gelesen, um da anzuknüpfen, ihr wart neulich nochmal unterwegs in London mit dem Film?
Ja, wir waren und haben ihn auf dem BFI in London, das Londoner Filmfestival, präsentiert, dem englischen Publikum. Und das war ziemlich besonders, weil die sehr gut mitgezogen sind und wirklich den Film auch ganz toll fanden. Und wir hatten super Gespräche danach und so. Es war echt cool.
Das heißt, ihr hattet ihn dann untertitelt?
Genau, ja, der war untertitelt. Und Jakob und ich, wir haben ihn uns auch nochmal angeguckt mit Popcorn. Haben die Leute mit Popcorn geschmissen.
Das Bild habe ich gesehen, euer Zweierfoto auf Instagram, sehr lustig.
Ja, und klar, also das ist schon toll, wenn so ein Film irgendwie dann so sein Eigenleben hat und dann immer mal wieder auftaucht und man den dann nochmal hochholen darf.
Das Außergewöhnliche bei Tiger Girl war, dass ihr zwar nach Drehbuch gearbeitet habt, damals aber ohne Skript, also es gab kein Dialogbuch. Das war jetzt in Licht schon eine andere Nummer wieder.
Oh ja, das war ganz anders. Es ist komplett auf historischen Begebenheiten existierendes Drehbuch geworden und und das ist auch wienerisch und das ist sehr formell und ganz anders.
Und dann aber auch noch so ein wienerisch 1777, also nicht dieser bekannte Wiener Schmäh, den man so kennt, sondern wie so ein eigener Dialekt, fand ich nochmal.
Ja, das stimmt. Wir haben uns sehr viel mit Sprache beschäftigt. Also David Striso spielt ja auch mit und David hat versucht, einen alemannischen Akzent sich drauf zu knallen, was dann so dazu geführt hat, dass er gar nicht mehr verständlich war und er dann teilweise Sachen nachsynchronisieren musste, weil es einfach nicht verständlich war. Das ist tatsächlich ungefähr so, als würde man irgendwie, weiß ich nicht, einen Film komplett auf Slang bayerisch oder irgendwie sowas drehen und man versteht einfach wirklich nichts. Das ist unfassbar.
Ja, zum Glück versteht man euch alle dann tatsächlich doch sehr gut im Film. Sag mal, vorne angefangen bei den Fähigkeiten, die du für diesen Film brauchtest, zumindest in Ansätzen, so auf einer Skala von 1 bis 10. Wobei 1 alle meine Entchen ist und 10 wäre so Schubert Klavierkonzert. Wie gut spielst du Klavier?
Sagen wir, es ist nicht alle meine Entchen, aber es ist auf jeden Fall auch nicht Schubert Klavierkonzert. Ich würde mal denken, 3,5.
Okay, ich fand das sehr erstaunlich, weil natürlich hat man diese Passagen, in denen man dich frontal sieht, da kannst du wunderbar die Hände hinterm Klavier verstecken, weil man nur deinen Oberkörper sieht, so übers Klavier gefilmt. Aber es gibt auch so ein paar Passagen, wo sehr geschickt von den Händen hochgefilmt wird und ich gedacht habe, sind das Marias Hände oder ist da getrickst worden?
Das war ein wunderbarer Trick. Man nennt es auch Film. Nein, und zwar war das so, wir haben vorher probiert, wie das funktionieren könnte. Und dadadurch, dass es sozusagen glaubhaft gezeigt werden soll, dass ich Klavier spiele, hatte ich ein ganz tolles Handdouble. Und ich habe meine Hände auf den Rücken genommen und das Handdouble hat sozusagen dieselben Ärmel angehabt wie ich. Und die waren ganz besonders viel mit Rüschen verziert, sodass quasi die Ellbogen nicht so gut zu sehen waren. Und und dann hat man einen kleinen Trick gemacht.
Wahnsinn, sehr gut. Das ist aber im Endeffekt tatsächlich das weniger Beeindruckende gewesen. Das, was mich echt gekillt hat, ist gleich ab dieser ersten beeindruckenden, gefühlt 2 Minuten langen Szene, in der man dein Gesicht sieht. Diese unkontrolliert flackernden Augen, diese sich gegeneinander drehenden Augäpfel, also diese Augenmotorik eines blinden Menschen. Das sieht so wahnsinnig echt aus. Wie hast du das hingekriegt?
Hey, danke schön. Ich finde es mega cool, dass du das so aufgenommen hast, weil das für mich wirklich die größte Angst war, dass es irgendwie komisch ankommt. Weil wir uns halt überlegt haben, dass es wichtig ist, das so einzuführen, dass man sozusagen sofort merkt, aha, okay, sie ist blind. Und so blind, dass es wirklich, dass noch andere Krankheitssymptome sozusagen mit dazukommen. Also es ist ja wirklich nicht nur diese Blindheit, sondern durch Behandlungen, denen sie ausgesetzt war, viele so Spasmen und Geschwüre am Kopf und so. Klingt jetzt richtig schön. Aber ja, leider war das so. Mhm. Und ich habe einfach mit einer blinden Frau zusammen, die teilweise auch sieht, Pia heißt sie, mit ihr habe ich sozusagen versucht, ein Schema zu entwickeln oder eine Choreografie zu entwickeln, wie das ungefähr aussehen könnte. Und dann habe ich ganz viele Videos geguckt und einfach mir blinde Menschen angeschaut, wie das ungefähr aussehen könnte. Und weil ich aus dem Tanz komme, ist es für mich immer sehr wichtig, sozusagen Choreografien einzunehmen und um mich daran festzuhalten, um das dann später mit meinen Gefühlen zu füllen und so. Und das war da einfach auch so. Also ich habe einfach versucht, irgendwie gewisse Blindenmotoriken nachzuahmen.
Und das ja auch noch in verschiedenen Stadien, weil es gibt ja dann im Film diese Besserung der Situation, ohne zu viel zu verraten, aber das kann man sagen. Und man sieht dann, wie auch sukzessive du mehr Kontrolle über deine Augen wieder übernimmst. Also auch dieser schwankende Krankheitsverlauf, den so darzustellen. Welche Choreografie muss ich also quasi heute abrufen?
Ja, und dann muss man sich gut vorbereiten. Ich habe dann geguckt, so an welchen Tagen kommen welche Szenen dran. Teilweise, ich habe mit Kontaktlinsen gespielt, gibt es dann einen Kontaktlinsenwechsel und dann durch diese Kontaktlinsen wird das dann auch nochmal unterstützt, sozusagen die Phase zu erklären, bildhaft. Aber
hatten die Einfluss auf deine Sehkraft? Weil das hat nämlich Kostja Ullmann gemacht in dem Film, als er diesen fast blinden Hotelpagen gespielt hat. Da hat er Kontaktlinsen drin, die seine Sehkraft, glaube ich, auf 10% reduziert haben.
Ja, das war ganz lustig, weil ich habe auch diese Dokumentation über eben diesen Mann auch geguckt, weil das fand ich auch sehr beeindruckend, dass er quasi, das war ja das, wo er vorgegeben hat, er sieht, ne? Und und das fand ich eben auch sehr beeindruckend, dass das möglich ist. Und für mich war das auch so ungefähr. Also ich hatte auch so ganz große Kontaktlinsen, die quasi mich sehr beeinträchtigt haben und ich habe nur noch so milchig gesehen. Aber das ist manchmal gar nicht so super unterstützend, wenn man gar nichts sieht, weil man muss sich ja trotzdem als Schauspieler im Raum orientieren. Mhm. Also man muss ja trotzdem wissen, okay, ich muss auf diese Marke kommen, wenn ich dahin laufe oder keine Ahnung, die Kamera ist da und so. Dann muss man halt wirklich sehr, muss man seinen anderen Sinne schärfen und gucken, dass man irgendwie ein besseres Raumgefühl hat, als sich nur auf seine Sehkraft zu verlassen.
Ich habe das eben schon sehr bewundert bei Maria, dieses Spiel eines blinden Menschen, was so echt aussieht, was mit unkontrolliert sich bewegenden Augäpfeln einhergeht, aber auch mit einer wirklich unkontrolliert wirkenden Mimik, was bei vielen blinden Menschen, wenn man sie sich anschaut, tatsächlich sicher auch so darstellt. Du hast eben schon kurz gesagt, es war dir wichtig, dass das nicht irgendwie albern oder blöd rüberkommt, aber inwiefern musstest du als Schauspielerin dann nochmal auch jeden Rest von Eitelkeit ablegen, was dich selbst angeht, weil es wird ja im Film gesagt, besonders hübsch ist sie nicht gerade. Also so einen gewissen Mut auch zu einer offenen Hässlichkeit hast du ja wirklich gebraucht für die Rolle.
Ja, also zumindest, ich meine, was heißt Hässlichkeit? Aber hässlich ist, finde ich, immer so ein subjektives Wort, weil das liegt tatsächlich, finde ich, im Auge des Betrachters. Aber ja, es ist jetzt nicht so eine besonders ansehnliche Figur gewesen. Also es war jetzt nicht irgendwie was, wo ich sage, so wow, ist jetzt Margot Robbie oder so. Sondern es war ja tatsächlich schon, also es hat viel Mut von mir abverlangt, sozusagen auch mit Glatzenperücke zu spielen oder so. Und Augenzuckungen und Gesichtszuckungen und so, das sind schon Sachen, die ich natürlich nicht im echten Leben mache.
Naja, keine Spannung mehr im Gesicht, ne? Also den Mund auch offen hängen lassen, also das alles, wie gesagt, einfach so gehen zu lassen.
Ja, ja, sich gehen zu lassen, das sagst du, ja, das stimmt. Aber irgendwie ist es auch reizvoll, das mal machen zu dürfen. Ich habe vor ein paar Tagen die Dokumentation auf Netflix geguckt, Jim and Andy. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast.
Ja.
Und ich fand das sehr interessant, weil, also das ist ja nochmal eine andere Ebene, wie er mit seiner Figur umgegangen ist.
Als damals in Der Mondmann Jim Carrey Andy Kaufman gespielt hat, das nur kurz zur Erklärung, falls jemand nicht weiß, worum es geht. Und Jim Carrey sich ja auch mehr oder weniger geweigert hat, sich weiter als Jim Carrey anreden zu lassen, sondern wirklich nur noch als Andy Kaufman beziehungsweise noch eine andere Figur auch am Set aufgetreten ist.
Genau, und der hat eben auch gesagt, dass es so super befreiend war, einmal nicht sich so verhalten zu müssen, wie die Leute das von ihm erwartet haben.
Mhm.
Und so war das für mich irgendwie auch. Also einmal nicht so sein zu müssen, wie man halt aussehen soll und hübsch sein soll, sondern irgendwie mal anders zu sein und sich mal gehen zu lassen in eine Richtung, die vielleicht nicht so ist, wie ich das jetzt eigentlich normalerweise in eine Rolle reinbringen würde, sozusagen. Also, ja, das war schon also besonders und schön und auch hat auch einfach Spaß gemacht, muss ich sagen.
Es ist ein grundsätzlich sehr, sehr ernster, sehr ernsthafter Film. Es gibt trotzdem mindestens eine Szene, die für ein bisschen Comic Relief sorgt, vor allem wenn man deinen Hintergrund kennt, der habe ich mich wirklich sehr amüsiert. Es ist diese Szene, in der ausgerechnet du sehr hölzern und schlecht tanzen musstest. Jemand, der nun wirklich so eine ausgezeichnete Tänzerin ist, wie schwer ist das, da wie so ein Stock mit zwei Beinen so eine Art, weiß ich nicht, Renaissance-Tanz zu imitieren, ohne die ganze Zeit zu lachen dabei.
Also ich meine, das Ding ist halt, ich muss dazu sagen, dass ich wirklich lange darüber nachgedacht habe, wie tanzt die? Wie kann ich der irgendwie Tanzen beibringen? Ohne dass es jetzt zu schön ist oder dass es unglaubwürdig ist, weil sie es ja nicht sehen kann.
Richtig.
Und und dann habe ich irgendwie, weißt du, ganz oft habe ich mir bei diesem Film gedacht, oder eigentlich muss ich mir schon auch öfter sagen, auch bei Tiger Girl war das so, mach einfach.
Ja.
Weil wenn ich das zu viel irgendwie durch den Kopf schicke und zu oft, dann wird es nichts und dann kommt nur Mist dabei raus. Deswegen habe ich einfach versucht, so viel wie möglich zu machen.
Eine Frage habe ich mir für den Schluss aufgehoben, weil ich nicht weiß, ob die für eine Schauspielerin relevant ist. Ich habe mich das nur gefragt. Im Film wird ja durchaus zur Disposition gestellt oder sogar behauptet, dass diese Pianistin, die du spielst, das nur vorgegeben hat, dass die vielleicht gar nicht wirklich blind war, dass das ein Komplott der Familie gewesen sein könnte, um sie irgendwie attraktiver zu machen, dieses blind, dann mit einmal nicht mehr ganz blind und dann doch wieder blind. Ist das was, wenn du so eine Rolle spielst, eine Geschichte von 1777, versuchst du das rauszukriegen? Ist das relevant für dich, ob das vielleicht alles mehr oder weniger ein Fake war oder nicht?
Du meinst Fake News.
It's all Fake News.
Am Ende des Tages ist ja alles eine Behauptung und ich glaube, das kann man ruhig den Zuschauern überlassen, das zu bewerten, ob das jetzt echt oder fake war. Und mir hat es auf jeden Fall einfach sehr viel Spaß gemacht, das zu verkörpern und ich hoffe, dass der ein oder andere sich das auch angucken wird.
Ein interessanter Aspekt auf jeden Fall, die Frage in den Raum zu stellen, ob tatsächlich das Sehen als Sinnes oder ob quasi zu viel Sinne zu viel sein können, um einen ganz besonderen Sinn irgendwie glänzen lassen zu können. Das fand ich irgendwie eine schöne Frage. Das
sagst du im Radio.
Die sich, genau, richtig, ausgerechnet im Radio.
Ja, nee, total, finde ich eine super berechtigte Frage. Und ich glaube, das kann sich auch nur jeder selbst beantworten in einer Welt, die so schnell ist und so übersättigt mit allen möglichen Farben und Geräuschen und immer überall. Ich meine, wir sind hier in Berlin und das ist, finde ich, schon teilweise sehr überfordernd ab und zu, muss ich sagen. Selbst als Mensch, der alle Sinne hat, so. Und wie muss das sein für jemanden, der sich nicht auf alles einlassen kann, beziehungsweise vielleicht ist es ja sogar gut.
Ja. Richtig. Zwei Sinne haben wir hoffentlich befriedigt. Zum einen konntet ihr Maria Dragos hören in eine Stunde Film und ab Donnerstag könnt ihr sie sehen, nämlich in Licht im Kino. Vielen Dank für den 9. Besuch und ich hoffe, es gesellt sich der Nächste bald dazu.
Ja, ich hoffe auch. Ciao.
Danke, tschüss. So, Freunde, ich bitte mal ganz kurz um angemessene Ruhe im Saal. Danke. Da möchte mir nämlich jemand etwas sehr Wichtiges sagen.
Sie sind ein sehr gut aussehender Mann. Sie haben bestimmt viele schöne Frauen um sich. Ja. Warum sind Sie nicht verheiratet?
Ich mache Kleider.
Kann man, wenn man Kleider macht, nicht verheiratet sein?
Ich bin sicher, dass ich für die Ehe nicht bestimmt bin. Ich bin ein eingefleischter Junggeselle. Ich bin unverbesserlich.
Ja, gut, meinetwegen ging vermutlich doch wieder nicht um mich, sondern um Reynolds Woodcock, den Starschneider und Designer in dem Film Der seidene Faden. Frisch für 6 Oscars nominiert und angeblich ja der letzte Film von Hollywood-Ikone Daniel Day-Lewis. Hat er letztes Jahr angekündigt, sich auch gleich sämtliche Nachfragen warum verbeten. Weiß nicht, vielleicht reichen ihm einfach die 3 Oscars, die er in seiner Karriere als bester Hauptdarsteller schon gewonnen hat. Da ist er nämlich der einzige Schauspieler überhaupt, dem das jemals gelungen ist. Könnten sogar 4 werden. Er ist ja mit der erneuten Nominierung als bester Hauptdarsteller einer der 6 für diesen Film jetzt. Also, Daniel Day-Lewis als Schneider und Designer Reynolds Woodcock im neuen Film von Paul Thomas Anderson. Das ist das Genie, das zum Beispiel auch Magnolia, The Master, Inherent Vice und auch schon There Will Be Blood gemacht hat. Dafür hat Daniel Day-Lewis ja einen seiner 3 Oscars gewonnen. Hier also jetzt zu sehen als Star-Designer, der Luxusklamotten schneidert, und zwar im London der 50er Jahre. Kunden sind die damalige Bourgeoisie und das Königshaus, für alle nur die erlesensten Stöffchen vom Allerfeinsten.
Flämische Klöppelspitze aus dem späten 17. Jahrhundert. Überaus selten, überaus kostbar. Ich habe sie gerettet, in Antwerpen im Krieg. Seit damals warte ich auf den richtigen Moment, etwas daraus zu machen.
Und schon rattert die Nähmaschine über die flämische Klöppelspitze. Da lasse ich mir demnächst übrigens auch mal ein schickes Wämschen draus schneidern, habe ich mir gerade überlegt. Reynolds hat wegen dieses Jobs dann natürlich auch mit allerlei Frauen zu tun, unter anderem mit dahinschmelzenden Ladies wie der vorhin gehörten, der von ihm verzauberten. Die wird dann tatsächlich auch seine Mätresse und Muse, aber mit heiraten ist eben nix. Denn der Edelschneider ist felsenfest davon überzeugt, in Liebesdingen verflucht zu sein, und das wird mehr und mehr im Laufe des Films zu einer Obsession und krankhaften Selbstverleugnung, die genau dahin führt, wo Anderson seine Figuren am liebsten hat, nämlich unmittelbar in die Selbstauflösung. Wir brauchen selbstverständlich über die schauspielerischen Fähigkeiten von Daniel Day-Lewis an dieser Stelle keine weiteren Worte zu verlieren. Ich könnte schnell noch weitere Filme wie Gangs of New York und Lincoln mit in den Raum schmeißen. Ebenso wenig brauchen wir über die Regie- und Autorenfähigkeiten von Paul Thomas Anderson zu diskutieren. Handwerklich also alles oberstes Regal in Der seidene Faden. Die Story, wie immer bei Anderson, extrem vielschichtig, aber trotzdem in sich schlüssig. Und doch fand ich sie dieses Mal in Teilen etwas trutschig. Hat mich phasenweise alles irgendwie an Stolz und Vorurteil oder so Legenden der Leidenschaft erinnert. Manchmal ein bisschen zu süßlich, bevor es dann wieder etwas ruppiger und psychomäßiger wird. Wer sich aber in Sachen Schauspielkunst, Regie und Drehbuchschreiben fortbilden will, der geht da bitte ab Donnerstag rein. Speziell, wenn es echt der letzte Daniel Day-Lewis-Film sein sollte, dann kann man über die 2-3 Leiden der Legendenschaft auch locker hinwegsehen. Am Sonntag ist in Saarbrücken das wichtigste deutsche Nachwuchsfilmfestival, der 39. Max-Ophüls-Preis, zu Ende gegangen. Für eine Stunde Film die ganze Zeit vor Ort war Kerstin Gallmeier, und die fasst euch jetzt nochmal die Highlights des diesjährigen MOPs zusammen.
Für mich ist das, glaube ich, würde ich wirklich sagen, mein Lieblingsfestival, weil ich das so schön familiär hier finde. Es gab einfach extrem großartige Filme.
Und man lernt super Leute kennen. Meine Highlights waren Lolas Bistro jeden Abend und der Film Cops.
Und das fand nicht nur dieser Festivalgast. Cops, der Film des Österreichers Stefan Lukacs, hat sowohl die Max-Ophüls-Jury als gesellschaftlich relevanter Film überzeugt, als auch das restliche Publikum, bei der Preisverleihung am Samstag vertreten durch Ehrengast Mario Adorf.
Max-Ophüls-Preis-Publikumsbeispiel geht an Cops.
Polizei, machen Sie die auf! Was wollt ihr von mir, Schlagzeilen?
Der österreichische Regisseur Stefan Lukacs sieht sich als politischer Filmemacher.
Das Thema Polizeigewalt ist ein Thema, das uns in Europa, in den USA und überhaupt allen sozusagen westlich geprägten Demokratien schon seit ewig begleitet, aber in den letzten Jahrzehnten einfach immer drastischer geworden ist. Und ich glaube, dass gerade jetzt mit der neuen Regierung in Österreich, dem neuen Innenminister, dieser Film wichtiger ist denn je.
Auch ein anderer Film war Die Entdeckung in Saarbrücken. Landrauschen von der 31 Jahre alten Lisa Miller. Eine Art moderner Heimatfilm, per Crowdfunding finanziert und mit vielen Laiendarstellern gedreht. Es geht um Toni, die in Berlin ein wildes Leben und zwei Studiengänge hinter sich hat und von einer Sinnkrise zurück in ihr Heimatdorf getrieben wird. Und da prallen Welten aufeinander.
Das war schon, dass wir einen Banktermin haben heute Nachmittag.
Wir?
Wir, ja, wir.
Heute?
Heute.
Das kannst du leider knicken, ich habe
Skype-Date. Du bist ja lustig. Skype-Date.
Ja, weißt du, was das überhaupt ist?
Ich weiß schon, was das ist.
Ja, also.
Scheißdreck ist das.
Lisa Miller fühlte sich ein wenig als Underdog auf dem Max-Ophüls-Filmfestival. Dass sie sogar gleich mit 3 Preisen wieder nach Hause fahren kann, damit hätte die junge Regisseurin niemals gerechnet.
Die anderen hatten alle ein Riesenbudget und dann ist der Film auch nur auf Mundart und so unkonventionell hergestellt.
Doch Regisseur Christian Schwocho, der in der Max-Ophüls-Jury saß, war direkt hin und weg.
Also der Film ist echt richtig Punkrock, finde ich. Das ist ein absolut wildes Stück Film. Sehr klug, sehr berührend, mit unglaublichen Einfällen. Und ich glaube, dass das Ding groß werden kann.
Für Nachwuchsfilmer wie Lisa Miller und Stefan Lukacs ist der Saarbrücker Max-Ophüls-Preis auf jeden Fall die perfekte Ausgangsposition, um den Sprung in viele weitere Kinosäle zu schaffen.
Danke Kerstin Gallmeier und danke auch euch fürs Zuhören. Eine Stunde Film verabschiedet sich für diesen Dienstag. Tom Westerholz sagt auf Wiederhören und zwar bis nächste Woche Dienstag. Dann machen wir einfach nahtlos an dieser Stelle weiter. Habt eine schöne Zeit bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.